Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie heute am Mai-Feiertag Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Es ist schon eine Weile her, als die Gewerkschaften in den USA zu einem Generalstreik wegen schlechter Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen sind. Seitdem hat sich die Arbeitswelt, Sie haben es gerade in den Kulturfragen ja auch gehört, natürlich komplett verändert. Weder ist in unserer Gesellschaft die Arbeit bislang ausgegangen, wie von Ralf Dahrendorf 1983 so behauptet, im Gegenteil. Die Arbeitslosigkeit befand sich im Monat April auf einem Tiefstand. Nur 2,2 Millionen waren in diesem Monat arbeitslos. Das sind so wenige Menschen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Trotzdem mehren sich die Krankmeldungen und die Sehnsucht nach sinnstiftender Arbeit. Denn der Mensch im 21. Jahrhundert schafft eigentlich nichts mehr, was wirklich bleibt. Dazu sagte der Publizist Nils Marquardt heute in diesem Programm:
Die Herausforderung heute mit der Digitalisierung ist, dass wir heute immer mehr Jobs haben, wo eigentlich nichts mehr geschaffen wird, das bleibt, weil denken Sie an die Informationsbranche, denken Sie an die Bankenbranche, Versicherungen, aber selbst in der klassischen Güterproduktion werden ja die Dinge, die geschaffen werden, immer kurzlebiger, weil die Produktion und Konsumptionszyklen so viel schneller werden. Das heißt, heute haben wir es eher damit zu tun, dass wir immer seltener ein Homo Faber sind als ein Homo Fluxus, also ein sozusagen flüchtiger Mensch. Und das ist natürlich im Zusammenspiel mit dieser Erhöhung des Sinndrucks, das ist natürlich eine große Herausforderung.
Mehr zum Thema Mythos 1. Mai im Laufe dieser Sendung. Zunächst aber beschäftigen wir uns mit einem anderen Mythos. Sie haben es sicherlich schon gehört oder gelesen. Morgen, am 2. Mai, ist es endlich soweit. Da feiern wir den 500. Todestag Leonardo da Vincis. Und die Medien, sie überbieten sich gerade an Superlativen, um Worte für einen Künstler zu finden, der auch 500 Jahre nach seinem Leben in Erinnerung geblieben ist, zu einem Meilenstein der Kunst- und Kulturgeschichte wurde. Tassilo Forchheimer über eine große Feier für einen großen Künstler zu seinem Todestag.
Künstler, Erfinder oder Wissenschaftler. Wer ihn wirklich verstehen wolle, müsse schon genauer hinsehen, meint Eike Schmidt, der deutsche Direktor der Uffizien in Florenz, die einen wichtigen Teil von Leonardos Erbe verwahren.
Im Grunde genommen würde man ihn heute als eine Art Nerd bezeichnen. Er war jemand, der sehr viel vor sich hingeforscht hat. Das konnte man von außen nicht sehen, ob das alles Unsinn war oder ob das doch irgendwo hingeführt hat.
Weil ein Großteil seiner Forschungsergebnisse bis in die Moderne verborgen blieb. Ob Geologie, Biologie, Medizin, Optik oder Mechanik. In den Naturwissenschaften war Leonardo seiner Zeit voraus, weil er ganzheitlich dachte und alles mit allem in Verbindung setzte, so der Direktor des weltberühmten Museums.
Wann immer Leonardo als Naturwissenschaftler, als Ingenieur der Welt begegnet, ist er auch Künstler. Und umgekehrt, wann immer er als Künstler etwas wiedergibt, ist er eben auch Naturwissenschaft und Ingenieur.
Dann zum Beispiel, wenn er in seinen Bildern Pflanzen, Tiere oder geologische Formationen absolut naturgetreu abbildet. Leonardo war ein Meister der Beobachtung und des vernetzten Denkens, der immer bereit war, vermeintlich gesicherte Erkenntnisse in Frage zu stellen.
Ganz klar ein Vorbote der Ökologie, denn Leonardo hat die Geologie, die Landschaft, vor allem das Funktionieren, er war ja immer interessiert am Funktionalen, nicht so sehr an der Oberfläche, sondern wie funktioniert das? Und er hat das ganz klar eben mit der Anatomie des menschlichen Körpers verglichen.
Leonardos Gabe zur genauen Beobachtung spiegelt sich in Tausenden von Zeichnungen, die sich bis heute erhalten haben. Das älteste datierte Blatt stammt aus dem Jahr 1473. Eike Schmidt hat es genau untersuchen lassen. Dabei haben die Spezialisten erst vor wenigen Wochen eine aufsehenerregende Entdeckung gemacht. Leonardo war nicht nur Linkshänder. Er konnte, anders als bis jetzt vermutet, auch mit der rechten Hand malen.
Ganz klar, die linke Hand ist die dominante Hand, aber ab und an hilft er mit der rechten Hand auch nach. Und das ist interessant, denn früher hat man es einfach viel zu schematisch gesehen. Wenn dann mal was mit der rechten Hand gezeichnet wurde, hat man gesagt, nein, das muss ein Werkstattmitarbeiter gewesen sein. Also wir müssen es jetzt mit nochmal alles neu uns anschauen und wirklich dann vom Duktus her, von der Bedeutung eines Striches im kreativen Prozess ausgehen, um zu sehen, ist jetzt dieser Strich von Leonardo oder eventuell nicht.
Bei der Aufklärung könnte ein anderes Werk helfen, das seit wenigen Monaten genauen Aufschluss darüber gibt, wie Leonardo seine Gemälde konzipiert hat. Die sogenannte Anbetung der heiligen drei Könige ist ein unvollendetes Frühwerk, an dem die Maltechnik des Meisters nun nach einer aufwendigen Restaurierung genau studiert werden kann, und zwar aus allernächster Nähe. Eike Schmidt hat dafür spezielle Klimatresore angeschafft, deren schützende Scheiben für die Museumsbesucher fast unsichtbar bleiben. Frisch und modern strahlen jetzt Leonardos Entwürfe, als ob der Künstler seine Staffelei gerade erst verlassen hätte. Leonardo scheint mit jedem Jahr lebendiger zu werden, fast wie ein Kind unserer Zeit.
Tassilo Forchheimer. Wohin man also auch schaut oder hört, Leonardo wird als Universalgenie gefeiert. Der Spiegel erfand seinem Todestag zu Ehren nun sogar die Bezeichnung Jahrtausendfigur. Andere nennen ihn einen Forscher und Erfinder der Welt. Der Kunsthistoriker Frank Zöllner ist weltweit anerkannt als Leonardo-Spezialist, aber er habilitierte an der Universität Marburg mit dem Thema Ausdruck und Bewegung bei Leonardo da Vinci, lehrt an der Universität Leipzig und hat die Jubiläumsausgabe des Werkverzeichnisses zu Leonardo da Vinci herausgegeben, die morgen erscheint. Anlässlich des großen Jubiläumsgedenkens ist man natürlich auch auf der Suche nach etwas Neuem. Ein Museum in Vinci, dem Geburtsort Leonardos, will die Besucher jetzt mit einer mutmaßlichen Haarsträhne Leonardos ins Museum in Vinci locken. Herr Zöllner, wie ist das als Leonardo-Experte? Ist das nicht auch ein bisschen ermüdend, dass alle immer über den Mythos Leonardo reden und wenn es nur Haare von ihm sind?
Naja, so ermüdend ist es natürlich nicht. Das mit dem Haar höre ich jetzt das erste Mal, dass das man bekommt ja nicht immer alles mit, sodass es einen auch nicht ermüden kann. Und dann gibt es ja bei Leonardo doch eine breite Palette von Dingen, die er gemacht hat. Und da ist eigentlich immer noch was Interessantes dabei. Und wenn man in den vielen Zeichnungen, die wir nun seit einiger Zeit kennen, auch in den Gemälden, die wir kennen, wenn man da nun nichts Neues mehr findet, dann gibt es ja immer noch den Salvator, den man vor 7, 8 Jahren ja der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Da gibt es ja immer noch viel zu entdecken, zu dem das Gemälde ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. Also Möglichkeiten gibt es immer, also müde werden muss man nicht.
Ja, bleiben wir mal bei der Diskussion um das Salvator Mundi-Gemälde. Sie haben es gerade erwähnt, das Werk zeigt Christus als Erlöser und war 2017 beim Auktionshaus Christie's für die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar ersteigert worden. Aber das allein ist noch nicht der ganze Grund, der erklärt, warum alle Welt im Moment mehr über den Salvator als über die Mona Lisa sprechen. Was steckt dahinter?
Naja, der Preis hat sicherlich eine Rolle gespielt, nicht? Also dieser unglaubliche Sprung, dass jetzt ein Gemälde eine 500 Millionen Dollar wert ist, das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit dazu gebracht, nicht? Das spielt schon eine Rolle. Aber wir wollen ja nicht nur über das Geld reden. Das wäre ja Gegenstand einer anderen Sendung, würde ich mal sagen. Also das Gemälde hat natürlich auch eine Bedeutung darin, dass es eben Leonardo als religiösen Maler oder sagen wir als Maler eines religiösen Gemäldes noch einmal etwas in den Vordergrund rückt, weil ja diese doch sehr unheimliche Präsenz des Salvators eben merkwürdig ist. Und wir rätseln natürlich darüber, ob nicht ein Restaurator einen Teil dieses Effekts erzielt hat oder die Restauratorin. Also die religiöse Facette dieses Gemäldes ist eine Facette, die man jetzt auch bei Leonardo noch etwas mehr dazu denken muss, weil so ein unheimlich religiöses Bild mit diesem Sfumato, mit diesem Dunklen, ja, das gibt es sozusagen ja bislang von ihm noch nicht, jedenfalls nicht für eine so ikonische Präsenz, nicht? Das ist ja eine Frontalansicht, die einem ja fast sozusagen entgegenspringt. Und das ist etwas, was uns doch noch eine Weile beschäftigen wird.
Jetzt verraten Sie uns noch, handelt es sich denn bei dem Besitzer tatsächlich um den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman?
Aller Wahrscheinlichkeit nach. Das wissen wir natürlich nicht so genau, weil die Informationspolitik der Golfstaaten auch in anderen Bereichen ja nicht die allerbeste ist. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass er sich im saudischen Besitz befindet. Etwas verwirrend ist ja eben, dass ein Kumpel des Kronprinzen das Ganze ersteigert hat und dass es eben nicht nach Saudi-Arabien gehen soll, sondern nach Abu Dhabi. Das verwirrt natürlich auch so ein bisschen und deswegen fragen wir uns natürlich alle, stimmt das denn so? Ist das denn so gelaufen? Wo befindet sich das Gemälde und so weiter? Mhm. Das lenkt so ein bisschen von der eigentlichen Sache ab.
Wir wollten eigentlich nicht mehr über Geld reden, aber das sagt trotzdem ja viel über den Kunstmarkt aus. Ist der rätselhafte Verbleib des Salvator Mundi vielleicht sogar Teil einer großen PR-Strategie?
Ja, PR-Strategie ist natürlich das Stichwort, die Vermarktung durch die Entdecker, durch die Besitzer, die ehemaligen Besitzer und dann eben 2017 durch Christie's ist schon, sagen wir mal, eine Superleistung gewesen. Also noch nie ist ein Gemälde so aggressiv vermarktet worden. Und ich vermute, aber das ist eine Spekulation, ich vermute, dass dieses ganze Versteckspiel, was wir im Moment gewärtigen, dass das eben vielleicht auch Teil einer PR-Strategie ist. Das funktioniert ja ganz einfach. Der verschwindet jetzt, nicht? Niemand weiß, wo er ist. Das führt aber ja dazu, dass wir alle darüber reden. Und daher mein Verdacht, irgendwie wollen die Sache noch interessanter machen.
Noch eine Frage mit der Bitte um eine relativ knappen Antwort. Was halten Sie von den Versuchen, Leonardo mit heutigen Genies zu vergleichen, mit Jeff Bezos, Bill Gates oder mit irgendwelchen Influencern?
Also ich halte das für keine gute Idee. Also da zeigt sich doch, dass wir in einem narzisstischen Zeitalter leben, dass man eben alles mit uns selbst vergleichen muss. Nicht alles muss irgendwie auf uns bezogen sein. Ich denke, man muss den Blick zurückwerfen und sich bewusst darüber sein, dass die Renaissance dann am Ende doch eine ganz andere Epoche ist.
Vielen Dank. Über den Mythos Leonardo da Vinci. Und es bleibt wohl einer, sprach ich mit Frank Zöllner. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ja. Und vom stets arbeitenden Leonardo, das kann man wohl so beobachten, zum Tag der Arbeit, der uns den Anlass gibt, uns das Hamburger Museum der Arbeit genauer anzusehen. Die Anfänge des Museums gehen bis in die 1850er Jahre zurück, also in die Zeit der Industrialisierung und der Umbrüche auf dem Arbeitssektor. Die Idee war, Veränderungen im Bereich Leben und Arbeit aufzuzeigen. In den 1970er Jahren hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger für die Gründung eines solchen Museums eingesetzt, um den rasanten Wandel der Arbeitszeit zu dokumentieren und die Industriegeschichte der Stadt Hamburg festzuhalten. Das Haus befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Fabrikgeländes. Über Konzept und Verständnis des Museums habe ich vor der Sendung mit der Direktorin des Museums, Rita Müller, gesprochen. Arbeit ist ja zunächst einmal ein ziemlich abstrakter Begriff. Heute sagten ja auch einige Kritiker anlässlich des Tags der Arbeit, der 1. Mai, sei gar nicht mehr zeitgemäß. Gehört der Feiertag ins Museum? Würden Sie ihn und seine Historie aufnehmen?
Dazu muss ich sagen, wir nehmen natürlich auch die Geschichte auf. Aber wir sind natürlich auch mit unseren Themen und dem, was wir machen, immer auch sehr aktuell. Und wir betreiben hier Geschichte auch nicht zum Selbstzweck, sondern wir nutzen sie, um unsere Gegenwart besser zu verstehen und auch unsere Zukunft gestalten zu können. Und die Dinge verändern sich und man muss auch die Dinge vielleicht wandeln. Und deswegen, ich denke, der Tag der Arbeit oder der Tag der 1. Mai ist traditionell ein Tag, der an die Kämpfe und Erfolge der Arbeiterbewegung und auch Gewerkschaften erinnert. Aber ist meiner Meinung nach vielleicht sogar heute wichtiger denn je, da genau diese prekären Beschäftigungsverhältnisse zunehmen, immer mehr Berufe durch die Digitalisierung drohen, obsolet zu werden oder sich auf jeden Fall verändern werden und auch die politische Situation, also angesichts der rechtspopulistischen und nationalistischen Strömungen unsicherer wird. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund reagiert ja auch darauf und greift ja auch aktuelle Themen auf. Er rückt in diesem Jahr oder hat in diesem Jahr ja auch Europa und die Europawahl in den Mittelpunkt gerückt und er setzt sich unter anderem für europaweite Standards, für gute Arbeitsbedingungen, aber auch für gleiche Chancen für Männer und Frauen ein. Und insofern hat er vielleicht eine andere Funktion erhalten, aber ich finde ihn heute wichtiger denn je.
Sie haben ja eine Dauerausstellung, die Sie präsentieren. Und wenn ich richtig informiert bin, wurde die 1997 eröffnet. Das ist ja auch schon wieder eine Weile her. Es hat sich viel seitdem verändert. Der herstellende Mensch, so wie Hannah Arendt ihn in einem Buch beschrieben hat, der einen Tisch, einen Stuhl oder auch ein Gedicht hervorbringt, den gibt es ja eigentlich kaum mehr. Arbeit steht in unserer Dienstleistungs- oder Informationsgesellschaft vielleicht auch ein wenig unter Sinnlosigkeitsverdacht. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie versuchen Sie, diesen Wandel der Arbeit zu thematisieren? Passiert das auch in Ihrer Dauerausstellung oder welches Format wählen Sie dafür?
Also den aktuellen Wandel oder auch den Blick in die Zukunft, den thematisieren wir zurzeit noch nicht in unserer Dauerausstellung. Unsere Dauerausstellung ist in der Tat jetzt 20 Jahre alt und hat nicht so viele Veränderungen erfahren. Aber wir hoffen, dass wir auch hier in den nächsten Jahren unsere Dauerausstellung modernisieren und aktualisieren können. Wir nutzen aber zum Beispiel unsere Sonderausstellungen, um solche Themen aufzugreifen. Wir zeigen zurzeit die Ausstellung Out of Office, wenn Roboter und KI, also künstliche Intelligenz, für uns arbeiten und greifen natürlich damit auch diesen aktuellen Diskurs ein. Wir versuchen an 11 Stationen hier auch zu zeigen, welche fundamentalen Umbrüche eben durch die künstliche Intelligenz und die Roboter in der Arbeitswelt bereits stattfinden und welche uns auch möglicherweise noch bevorstehen. Und wir wollen mit der Ausstellung aber vor allem auch zur Diskussion anregen, also ein Diskussionsforum bieten, was diese Entwicklung für unsere Gesellschaft bedeutet und was es auch für die Zukunft der Arbeitswelt bedeutet.
Welche Antworten können Sie da geben? Was passiert mit Menschen, deren Arbeit man nicht mehr braucht, weil die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung durch Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt werden kann?
Ja, man muss ja diese Aussagen oder auch diesen öffentlichen Diskurs und die Diskussion auch immer ein bisschen relativieren und zeigen, dass es solche Diskussionen auch bereits in der Vergangenheit gab. Also gerade die Angst um den eigenen Job oder auch die Angst, dass die Menschen in der Arbeitswelt zukünftig überflüssig werden. Diese Ängste sind nicht neu. Und wenn man in die Geschichte schaut, dann handelten bereits die sogenannten Maschinenstürmer im 19. Jahrhundert, die ihre Maschinen zerstörten, um ihren Protest gegen deren Einführung zum Ausdruck zu bringen, handelten aus Sorge, ihre Arbeit und damit auch ihre Existenzsicherung zu verlieren. Und was wir tatsächlich versuchen, ein Stück weit in der Ausstellung auch zu zeigen, dass sich da was verändert, aber dass es ja nicht bedeuten muss, oder dass noch keiner weiß, oder dass es nicht bedeuten muss, dass deswegen alle Berufe verschwinden und alle Menschen arbeitslos werden. Und deswegen versuchen wir ja mit dieser Ausstellung auch hier ein Stück weit eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, was passiert eigentlich gerade, und dann darüber zu diskutieren, was bedeutet dieser Prozess für uns, was bedeutet er für unsere Arbeit und wie können wir in Zukunft auch diesen Prozess mitgestalten. Also es war uns wichtig in der Ausstellung, dass auch Besucher ihre Ideen einbringen können, und wir haben auch einen Ideometer, bei dem unsere Besucherinnen und Besucher auch abstimmen können, welche Instrumente wichtig sind für die Gestaltung der Zukunft. Also wir fragen sie zum Beispiel, ob sie dafür sind, eine Robotersteuer einzuführen oder nicht, oder ob sie dafür sind, das Grundeinkommen einzuführen, um sozusagen auch deutlich zu machen, dass wir diesen Prozess auch mitgestalten müssen. Also wir, jeder Einzelne von uns.
Über die Zukunft der Arbeit und dessen museale Umsetzung sprach ich mit Rita Müller, Direktorin des Hamburger Museums der Arbeit. Und in Argentinien, da macht der Bevölkerung eine Inflation von 47% zu schaffen. Die Erhöhung des Mindestlohns, der eigentlich erst für diesen Juni geplant gewesen war, wurde vorgezogen. Er beträgt nun 276 Euro und für Tagelöhner liegt er bei 1,40 Euro. Und auch der Buchbranche geht es nicht besonders gut. Die schwere Wirtschaftsrezession machen auch der argentinischen Verlagsindustrie und dem Buchhandel zu schaffen. Seit einer knappen Woche findet in Buenos Aires die internationale Buchmesse Feria del Libro statt. Eine der größten Publikumsbuchmessen der Welt, die auch dafür bekannt ist, gesellschaftspolitische Diskussionen anzustoßen. Viktoria Eklau hat sich dort umgesehen.
Bei einem Rundgang durch die Hallen der Feria del Libro fällt es gleich auf. Viele Verlagsstände haben mindestens einen Tisch mit Büchern zu Feminismus und Gender-Themen. Nicht versteckt in einer Nische, sondern gut sichtbar. Werke von Judith Butler oder Virginie Despentes und eine Vielzahl feministischer Essays, Prosa und Gesellschaftsanalysen aus Argentinien. Der Boom hat mit zwei gesellschaftlichen Phänomenen der letzten Jahre zu tun, dem Kampf für ein Abtreibungsgesetz und der Ni Una Menos-Bewegung. Ni Una Menos, nicht eine weniger, unter diesem Motto begannen 2015 Demonstrationen gegen die häufigen Morde an Frauen. Im Durchschnitt wird in Argentinien alle 32 Stunden ein Femizid begangen. Durch die riesige Protestwelle, aber auch durch MeToo, fühlen sich heute immer mehr Argentinierinnen ermutigt, über erlittene Gewalt, auch sexuelle Gewalt, zu sprechen oder zu schreiben. Mein Gefühl ist, dass wir unserem Schmerz nun eine Stimme verleihen können. und dass unsere Geschichten gehört werden, was vorher nicht der Fall war, sagt die Autorin Belén López Peró. Als Mädchen wurde sie von ihrem Onkel sexuell missbraucht. Mit Mitte 20 veröffentlichte sie einen Roman, in dem sie ihre traumatische Erfahrung verarbeitete. López Peró nennt ihr Buch einen Akt der Selbstjustiz. Ihr Onkel, den sie vor Jahren anzeigte, ist nach wie vor auf freiem Fuß. Nicht nur zwischen Buchdeckeln verschaffen sich Frauen in Argentinien Gehör. Die Feria del Libro ist eine literarische Messe, aber auch ein Forum für politische Diskurse. Und sowohl in diesem als auch im letzten Jahr artikulierten die von der Messe eingeladenen Eröffnungsrednerinnen Forderungen der Frauenbewegung. Nieder mit dem Mandat der Männlichkeit. Ja zu einer legalen, sicheren und kostenlosen Abtreibung. Nicht eine Frau weniger, schloss die feministische Anthropologin Rita Segato am vergangenen Donnerstag kämpferisch ihren Vortrag. Ums Handgelenk gewickelt hatte sie das grüne Tuch, das in Argentinien 2018, als das Parlament über ein Abtreibungsgesetz debattierte, zum Erkennungszeichen der Befürworterinnen wurde. Während der Buchmesseneröffnung demonstrierte eine Frauengruppe im Saal, ebenfalls mit grünen Tüchern. Vor einem Jahr hatte die Schriftstellerin Claudia Pinheiro die Ansprache gehalten und auch sie hielt das grüne Tuch hoch und machte sich für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen stark. Nach der Zustimmung des Abgeordnetenhauses und dem Scheitern in der Senatskammer liegt das Gesetz zurzeit auf Eis. Abgetrieben wird in Argentinien heimlich, dabei sterben immer wieder Frauen. Bestsellerautorin Pinheiro hat das lange tabuisierte Thema in mehreren ihrer Bücher aufgegriffen, die Schriftstellerin bei der diesjährigen Feria del Libro. In diesem Jahr sollte sich unser Parlament wenigstens eine Reform des Strafgesetzbuches vornehmen. Abtreibung ist in Argentinien nach wie vor strafbar. Diesen Artikel sollten die Abgeordneten und Senatoren ändern. Eine andere Frau, die viel Applaus erhielt, war Maria Teresa Carbano, Präsidentin der Fundación El Libro. Die Stiftung veranstaltet die Buchmesse von Buenos Aires seit 45 Jahren. Mit Carbano steht erstmals eine Frau an der Spitze. Sie hat das Amt in schweren Zeiten übernommen. Ein Drittel ihres Marktes hat Argentiniens Verlagsbranche in den vergangenen Jahren verloren. Das Dramatische ist, dass dieser Rückgang bislang nicht zu bremsen ist. Unser Problem sind nicht in erster Linie neue Formen des Unterhaltungskonsums. Unser Hauptproblem ist, dass der Konsum in Argentinien generell zurückgeht, so die Buchstiftungspräsidentin in Anspielung auf die Rezession, in die Argentinien unter Präsident Mauricio Macri gerutscht ist.
Viktoria Eglau mit einem Überblick über die diesjährige argentinische Buchmesse, die noch bis zum 13. Mai in Buenos Aires stattfindet. Shakespeares erste Tragödie, Titus Andronicus, ist zugleich auch seine blutrünstigste und gewalttätigste. Sie spielt in der Spätzeit des Römischen Reiches und handelt vom Schicksal des römischen Heerführers Titus, der in einen blutigen Kreislauf von Gewalt und Rache gerät. Der New Yorker Theatermacher Taylor Mack, ihn sahen wir zuletzt mit seiner 24-Stunden-Solo-Produktion A History of Popular Music, hat sich eine Fortsetzung von Shakespeares Tragödie für den Broadway ausgedacht. Andreas Roberts hat sich Gary, a sequel to Titus Andronicus, für uns angesehen.
Etwas verwirrt und sichtlich überfordert klettert Nathan Lane alias Gary über einen Berg aus Leibern, abgeschnittenen Körperteilen und hervorquellenden Eingeweiden und erklärt dabei dem Publikum die Geschichte von Titus Andronicus. Wer alles wen aus Rache erstach, vergewaltigte, verstümmelte und zum Soufflé verarbeitete und wie am Ende alles in einem großen Blutrausch endete. Nathan Lane, den viele in Deutschland vor allem durch die Verfilmung von »Ein Käfig voller Narren« als Partner von Robin Williams kennen dürften, ist einer der profiliertesten Theaterschauspieler New Yorks und ein wahres Zugpferd für die Produktion. In Gary spielt er den arbeitslosen Clown gleichen Namens, der vom neuen Kaiser angeheuert wurde, nach dem blutigen Fiasko, das Titus Andronicus angerichtet hat, den Thronsaal zu reinigen. Und er ist nicht allein. Zwei andere Gestalten, die ebenfalls im Originaltext von Shakespeare erwähnt werden, müssen helfen. Die Dienerin Janice und die Hebamme Carol. Janice führt ein rigoroses Regime unter den Arbeitern, denn alle vom Regenten hinterlassenen Leichen müssen entleert, geordnet und gestapelt werden, Männer und Frauen strikt getrennt. Dazu passt Garys zögerliche Sentimentalität nicht, der davon träumt, eines Tages vom Clown zum höhergestellten Narren aufzusteigen. Er will, statt blöde Witze zu reißen, der Welt der Mächtigen den poetischen Spiegel der Wahrheit vorhalten. Janice lehrt Gary wie eine Mutter Courage der Putzbrigaden im breiten Cockney-Akzent das Einmaleins der Kapitalismuskritik und dass am Ende immer die armen Arbeiter das Gemetzel der Reichen und Mächtigen ausbaden müssen. Während sie das tut, nimmt sie auf einem mobilen Operationstisch Leichen aus. Dramatiker und Provokateur Tyler Mack, den das Magazin The Village Voice die letzte queere Bastion der Avantgarde in New York genannt hat, ist kein Freund von zurückgenommenem Minimalismus. Mehr ist für ihn einfach mehr. Mehr Spaß, mehr Provokation, mehr Requisiten, mehr Rausch, mehr Theater. Der opulente Thronsaal von Bühnenbildner Santo Locasto in Gold, Rot und Braun, vollgepackt mit blutigen Leibern, passt wunderbar dazu. Seine Bühne erinnert an Kirchengemälde italienischer Meister, in deren Vordergrund Heilige geopfert werden, während im Hintergrund die Menschenmenge gafft. Natürlich geht es in dieser rabenschwarzen Satire derb, versaut und immer herrlich knapp jenseits der Grenze des Geschmackvollen zu. Wenn Janice Gary einarbeitet und zeigt, wie er aus den Leibern die aufgestaute Luft entweichen lässt, oder wenn Gary versucht, alle Penisse der Leichen von sich wegzudrehen, um böse Geister zu vertreiben, oder wenn Janice, die die Exkremente in den einen Eimer laufen lässt und das Blut in einen anderen beim Ansaugen, die Schläuche vertauscht. Pirandello, Brecht, Commedia dell'arte, absurdes Theater, alles ist in diesem für den Broadway absolut ungewöhnlichen Abend zu finden. Nathan Lane, Christine Nielsen als Janice und Julie White als Carol sind die unerschütterlichen Leichenbestatter dieses Fegefeuers der menschlichen Geschichte. Denn neben all dem Witz und makabren Irrwitz wird sehr schnell klar, dass Gary auch ein politischer Kommentar auf die Welt ist, in der wir heute leben. Immer wieder träumt Gary von der Kraft der Imagination, der Poesie und des Theaters, die über alle Gewalt triumphieren. Doch gegen einen solch gigantischen Leichenhaufen kann er kaum bestehen. Plötzlich beginnt er wie ein kleines Kind zu weinen, weil er den Zustand der Welt nicht mehr zu ertragen weiß. Und mit ihm wird es ganz still im Publikum. Für einen Moment siegt die Traurigkeit. Wer wird nach all der Gewalt, die zurzeit das politische Geschehen bestimmt, aufräumen? Und kann das ewige Gemetzel irgendwann ein Ende finden? Das sind die zentralen Fragen, die Tyler Mack in seinem neuen Stück stellt. Sie passen gut zum beginnenden Wahlkampf in den USA. Für Janice ist die Demokratie längst einer neuen Autokratie gewichen und niemand hat es so richtig gemerkt.
Andreas Roberts über das Stück Gary, a Sequel to Titus Andronicus am Broadway. Und die Kulturmeldung hat heute Katja Lückert und die beginnen mit einer Personalie.
Genau, Frank Scholze soll neuer Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek und damit ab Anfang kommenden Jahres Nachfolger von Elisabeth Niggemann werden. Scholze ist seit 2010 Direktor der Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie. Mit ihren beiden Standorten Leipzig und Frankfurt ist die Deutsche Nationalbibliothek die zentrale Archivbibliothek Deutschlands. Sie hat als Bundeseinrichtung den Auftrag, alle deutschsprachigen Publikationen im Ausland zu archivieren und bereitzustellen. Auch andere Veröffentlichungsformen wie Blogs oder Internetseiten bilden eine Herausforderung für das Archivierungswesen der Zukunft. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Frank Scholze dazu:
Das ist eine Diskussion, die wir auch sehr stark erstmal noch intern führen müssen. Und das sind komplexe Aufgaben, wenn man das für die Ewigkeit bewahren will. Wichtig ist an der Stelle sicher auch, dass man Vollständigkeit in dem Sinn, mit dem die Deutsche Bücherei 1913 gegründet worden ist für gedruckte Buchpublikationen, dass man mit diesem Anspruch der Vollständigkeit sicher nicht in die Zukunft des Digitalen überall gehen können wird.
Frank Scholze wird voraussichtlich neuer Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek. Zur bevorstehenden Europawahl engagiert sich die Berliner Akademie der Künste mit einer Kunstaktion pro-europäische Statements und nicht ein Für und Wider Europa, wie man es auch hätte gestalten können, um eine Diskussion anzuregen. Nein, nur pro-europäische Statements von mehr als 50 verschiedenen Mitgliedern der Akademie werden auf die gläserne Fassade der Akademie am Pariser Platz projiziert. Darunter Margarete von Trotter, Jürgen Flimm und Ai Weiwei. Da steht dann zum Beispiel von der österreichischen Schriftstellerin Katrin Rögler, an Europa teilzuhaben, heißt, sich für es einzusetzen. Und die Patin des Samba, Betch Carvalho, war eine der bekanntesten Vertreterinnen des brasilianischen Musikstils Samba. Sie starb gestern in Rio de Janeiro im Alter von 72 Jahren. Carvalho, die der Samba-Schule Magera angehörte, brachte in ihrer 5 Jahrzehnte währenden Karriere 33 Alben heraus. Ihr größter Hit war der Samba-Klassiker Cozinha do Pai. Vor 10 Jahren wurde sie noch mit dem Latin Grammy für ihr Lebenswerk geehrt.
Das war Kultur heute. In den Informationen am Abend mit Jonas Rehse, dann am Mikrofon, informieren Sie die Kollegen über die Haftstrafe von Julian Assange. Hier im Studio war Antje Allrogen. Noch einen schönen 1. Mai.